Tratsch und Tacheles. Mit Tess Fey
und Tess Fu.
Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Hallihallöchen. Da sind wir wieder, Hadi.
Zurück.
2 Wochen später.
Ey, ja, hi Tarik.
Hallo, liebe Hadi.
Hallo, mein Schatz.
Na?
Wie geht's?
Oh, es geht so. Ich hatte die schlimmste Nacht meines Lebens. Ich hatte so viele Albträume.
Wirklich?
Ja, ich bin ja komplett raus. Letzte Woche war Fashion Week. Ich habe mich überall rum und rein und überhaupt getrieben. Shows, Partys, Dinner, überall, wo man rein konnte, habe ich mich irgendwie reingesneakt gefühlt. Lag 2 Tage flach und dachte dann gestern, jetzt gehst du mal früh ins Bett, so um 10. Mhm. Dann habe ich mich ins Bett gelegt und dann bin ich eingeschlafen und um 2 Uhr werde ich wieder wach.
Oh no.
Durch meinen ersten Albtraum.
Oh no.
Dann konnte ich nicht einschlafen und dann habe ich nochmal 2 weitere Albträume gehabt in den kurzen Zeitperioden, in denen ich überhaupt geschlafen habe.
Oh nein.
Und bin dann um 9 Uhr ging der Wecker und der letzte Albtraum war, dass mein Bruder, den ich nicht habe, mich in seinen Körper sneakt, weil er muss um 9 Uhr aufstehen, damit ich leide und früh aufstehen muss.
Wow.
Mhm.
Das ist ja schräg.
Horror.
Das ist, als ob du wieder eingeschlafen wärst und nur um dann aufzuwachen und irgendeinen Unsinn zu träumen.
Im falschen Körper.
Oh no, I'm so sorry.
Also, es war wirklich schrecklich.
Das tut mir so leid.
Aber Hadi, ich höre ja auch ein bisschen, so richtig gut geht's ja auch nicht, gell?
Nee. Weil das war auch schon wieder so ein Moment, wo ich dachte, warum? Warum ist das Leben so? Du so fancy auf der Fashion Week und so und ich sehe dich und ich zu Hause am Leiden, weil vielleicht hört es ja der ein oder andere schon. Ich habe jetzt auch noch oben mein... Es ist so schlimm. Ich habe jetzt oben meine Spange bekommen.
Also ich muss sagen, ich habe es davon nicht gehört.
Ja,
jetzt höre ich es.
Jetzt hörst du es?
Jetzt höre ich es leider. Warum hast du denn jetzt oben auch noch meine Zahnspange?
Naja, weil das muss jetzt natürlich alles angepasst werden. Mhm. Und jetzt habe ich die oben bekommen.
Bleibt das jetzt so?
Naja, nee, es ist ja, also pass auf, ich habe die, als ich die bekommen habe, ich habe die bekommen in der Woche, als unsere Folge rauskam, am Donnerstag, ja, da habe ich die oben reingekriegt und konnte die ersten paar Tage wirklich gar nicht sprechen. Und das war ganz fürchterlich für mich, weil ich dann auch so wusste, nee, ich muss halt nächste Woche arbeiten. Okay, und dann dachte ich, aber das wird besser, ist ja halt beim letzten Mal auch besser geworden. Ich habe aber vergessen, dass beim letzten Mal ungefähr zwei Wochen, ich übe dann immer so, ich muss dann immer ansetzen.
Ja.
Z ist schwierig.
Ja, merk schon.
Das S ist auch schwierig.
Mhm.
Und jetzt habe ich sie halt irgendwie so 1,5 Wochen und kämpfe noch. Aber es wird besser. Ich finde es so witzig, dass du vorhin gesagt hast, ich habe nichts gehört. Ich habe halt vorhin schon gedacht, die ganze Zeit, ich lispel mir doch einen ab.
Also davor meine ich, beim letzten Mal habe ich
aber
noch
jetzt
nicht.
Ja.
Jetzt höre ich es auch.
Jetzt hörst du es.
Also jetzt
auch.
Hören wir es alle. Mhm. Was aber auch nicht schlimm ist, denn es wird ja besser.
Ja.
Weißt du eigentlich, ich hatte ja als Jugendliche auch eine Zahnspange und war damals obsessed mit meinem Kieferorthopäden Dr. Hoppe.
Aha.
Und wollte damals Kieferorthopäde werden.
Könnte auch sein, dass du jetzt meinen Kieferorthopäden super findest, den Philipp.
Ja?
Ja, ja. Mit dem Philipp muss ich aber auch mal ein bisschen sprechen, weil ich gesagt, Philipp, du weißt doch, was ich mache.
Ja.
Es stimmt nicht.
Zieh die bitte nicht so stramm.
Warum machst du das?
Ja,
naja,
ja.
Egal, da sind wir jetzt... Es wird besser, wurde mir gesagt. Guck mal hier, mein Tee klickert auch schon. Es wird besser, aber da sind wir jetzt halt und da müssen wir jetzt irgendwie durch.
Ich meine, ich frage mich ja, Hadi, weil du ja demnächst einen ziemlich großen Job auch wieder hast.
Ja.
Macht das dir eigentlich Panik? Denn du eröffnest wieder...
Die Berlinale!
Yay!
Wuhu! Ja, ganz so unglamourös waren meine Tage dann doch nicht, ne? Muss man vielleicht schon sagen.
Ja.
Aber, und das ist tatsächlich meine große Sorge. Also, ich habe jetzt noch etwas weniger als einen Monat, um zu üben.
Ja.
Und, angesichts der Tatsache, dass es Tag für Tag besser wird, bin ich bester Hoffnung, dass ich das bis dahin hingekriegt habe. Ansonsten muss die raus.
Ja.
Für die Berlinale.
Dann nehme ich sie dir raus. Weil, wie gesagt, ich habe ja damals, als ich Kieferorthopäde werden wollte, habe ich mir immer auf Zettelchen Gesichter gemalt und habe dann mit dem Nagelset meiner Oma und so Büroklammern Zahnspangen auf dieses Gesicht draufgeklebt und dann auch bunt angemalt, weil dann konnte man sich ja früher, ich hatte ja vorne meine, sich auch so bunte so bunte Gummis aussuchen
das
und
hast
so.
Du gemacht?
Ja. Ich war ja damals schon Fashionista und hatte dann immer die tollsten Farbkombinationen und habe die dann auch auf meine Gesichter gemalt von meinen PatientInnen.
Geil.
Das aber heißt, Hadi, mit meinem Nagelset hol ich dir die Spange raus.
Du operierst die raus. Die kommt raus.
Kriegen wir hin. Hey, Hadi, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber die ersten beiden Folgen, Folge 0 und Folge 1, sind schon bei unseren lieben Tratschis ganz schön gut angekommen, oder?
Ja, ich habe gutes Feedback bekommen. Sehr gutes Feedback. Richtig gefreut. Das hat mich auch so gefreut, dass sich alle so gefreut haben. Das fand ich richtig schön. Und war toll, euer Feedback zu bekommen. Ich habe ja auch extra danach gefragt. Ich habe ja auch schon gesagt, wir hatten Feedback für uns.
Ja.
Einige von euch hatten tatsächlich Feedback für uns und das fand ich toll. Es war sehr positiv.
Total. Und weißt du was? Überall, wo ich die letzten Tage war, bei der Fashion Week, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo ich war, aber da, wo ich war, kamen wirklich immer auch Leute zu mir und meinten, wow, ich freue mich so, dass Tratsch und Tacheles weitergeht.
Ja.
Also die Tratschis gibt es überall. Ein Feedback, über das möchte ich gerne ein bisschen ausführlicher sprechen, denn alle, die Folge 1 war das, glaube ich, ne? Oder war das Folge 0?
Nee, es war die Folge 1.
Mhm. Genau, es war Folge 1. In der Folge 1 versuche ich ein neues Wort zu etablieren. Und zwar das B-A-S-T-A-R-D-Wort. Nennen wir es jetzt einfach das B-Wort.
Okay.
Denn mir hat eine Person geschrieben und diese Person, zumindest kann man das auf ihrem Insta erkennen von der Person in der Bio, nämlich, dass die Person queer ist und auch schwarz ist. Mhm. Und ganz ehrlich, Leute, wenn queere schwarze Menschen mir eine Kritik geben, höre ich doch noch mal ein bisschen genauer hin, ne? Mhm. Anstatt, wenn es nur die Annette ist. Nur die Annette.
Wow, arme Annette.
Aber no so ist shade, es leider, Annettes. Annette. Ja. Ich habe dich lieb, aber bei Kritik bist du leider raus. Nein, vor allen Dingen halt bei der, um die es halt ging.
Okay.
Und zwar hat diese Person mir erzählt, dass sie sich jetzt letztens erstmal mit dem B-Begriff auseinandergesetzt hat, historisch. Mhm. Und der Begriff eben nicht nur ein Begriff war, der unehelichen Kindern als Schimpfwort bezeichnet wurde, sondern eben auch als Synonym für das N-Wort lange Zeit benutzt wurde. Und natürlich auch im Kontext von weißen Kolonialherrschern, die schwarze Frauen vergewaltigt haben, diese Kinder eben dann auch als Bs bezeichnet wurden.
Ah.
Und da muss ich dann natürlich sagen, dann bin ich da raus. Dann kann ich dieses Wort natürlich nicht mehr einfach sagen, ich etabliere das jetzt neu, weil der Kontext und die Bedeutung doch zu komplex sind, um dem Ganzen eine andere Bedeutung zu geben. Deswegen tausend Dank für das Feedback. Ich werde dieses Wort nicht mehr benutzen.
Das ist doch gut. Aber das wusste ich tatsächlich auch
nicht. Ich wusste es auch nicht.
Haben wir es jetzt gelernt?
Haben wir was gelernt.
Und werden das uns zu Herzen nehmen und das eben nicht mehr benutzen.
Du, wer auch was gelernt hat, und zwar auf die harte Schule, ist unsere ehemalige Verteidigungsministerin.
Bye, bye, Christine. Wir haben es schon kommen sehen bei der
Christine.
Wir haben es kommen sehen. Und liebe Christine, sei uns nicht böse. Wir wünschen dir nur das Beste. Wir haben es auch nicht beschworen.
Die hätte weitermachen können.
Mich hätte das auch nicht gestört, wenn die jetzt weitergemacht hätte. Aber,
jetzt haben wir aber jemanden Neuen. Und für mich klingt dieser Neue eigentlich jemand, der gerne Papst werden möchte.
Boris Pistorius. Das ist natürlich
perfekter
auch
Name auch gerade für dich. Boris Pistorius.
Ja.
Das klingt doch nach jemandem, der wirklich in den Vatikan will und nicht irgendwie zum Verteidigungsministerium.
Nee, der kommt ja aber auch aus dem Land, ne? Also
kommt
ist
der,
der kommt, glaube ich, aus NRW auch.
Oha.
Und da wurde auch tatsächlich, wurde ihm ja dann auch immer gesagt, naja, der kann halt aber jetzt noch keine Bundesebene. Aber jetzt ist er halt da und macht vielerlei Versprechungen. Und man muss halt auch sagen, das Verteidigungsministerium ist jetzt nicht unbedingt das gnädigste Ministerium.
Ja.
Ne? Also das ist auch schon so ein bisschen ein Schleudersitz, wenn man sich so anguckt, wer da alles war. Und vor allen Dingen in den letzten Jahren war. Ich glaube, die letzte, die da wirklich lange ausgeharrt hat, das war
Ursula von der Leyen.
Die Ursi.
Ja.
Ja.
Und die hat es ja bald geschafft.
Die hat 6 Jahre auch auf dem Posten
und
gesessen.
Und dann nach Brüssel.
Aber dann ist sie nach Brüssel gegangen. Also hat für sie Chapeau. Ganz gut funktioniert. Aber alle anderen waren da immer nur so im Zweijahresrhythmus. Und Christine jetzt etwas mehr als ein Jahr. Auch schon ein bisschen. Mal gucken, wie lange der Boris es macht.
Wir gucken mal, wie lange es der Boris noch macht. Und eine Sache, über die wir noch ganz kurz sprechen. Und dann starten wir aber auch offiziell in die neue Folge.
Harry und Meghan.
Ja.
Du hast es gesehen, ne? Du hast es eigentlich direkt nach unserer letzten Aufzeichnung angefangen.
Ich habe mich dann verloren wieder, weil ich war dann so, kann ich das jetzt wirklich nicht gucken und darüber eine Meinung haben?
Ja.
Und dann war ich so, ich schaue es mir an.
Und?
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich saß da und war wirklich so, ich hätte es nicht gucken müssen, weil ich habe genau das erwartet, was es ist.
Okay.
Es war mir ein bisschen too much.
Mhm.
Ich frage mich, wo wollen die beiden hin?
Ja.
Was wollen die erreichen? Und dann, kabuff, ne, beim letzten Mal haben
kam
wir auch schon... kam das Buch ja dann. Dann habe ich mir nochmal, es gab ja dann 2 Exklusivinterviews nochmal. Einmal eins auf US-Seite, einmal eins auf Britannien-Seite. Ich habe mir das Britannien-Interview angeschaut.
Ah, du hast dir nicht die 60 Minutes angeguckt.
Ich habe mir das Britannien angeschaut, weil ich ja immer noch wegen unserer Lieblingsserie...
The Crown?
Nee, nicht The Crown, sondern unserer Lieblings-Dating-Serie, Princess Charming, haben wir doch jetzt TV Now.
Ja, ach ja.
Das Britannia-Interview.
Wirklich geil.
Kommen immer tolle Angebote.
Okay.
Eben auch dieses Interview in Originalfassung, das habe ich mir reingezogen. Und da muss ich, also spätestens da war ich noch mehr raus als raus. Weil diese ganze Geschichte jetzt auch noch mit William, die haben sich gekloppt. Eifersüchteleien, Rhabarber, Rhabarber. Eigentlich will Harry immer noch den Kontakt zu dem, wo ich mir denke, Junge,
aber da
also
hast du jetzt
so
paar,
wird das nicht.
Da hast du jetzt ein bisschen viel verbrannte Erde.
So wird das nicht.
Ich glaube, so nimmt er dich nicht zurück. Ne?
Nee, ja, so nimmt den keiner zurück. Ja. Und dann ist es aber auch okay zu sagen, du, ich mache jetzt hier eine Vendetta.
Mhm.
Und dann ist aber auch gut und Schluss. Aber, und ich glaube ihm das auch irgendwie, weil ich glaube nicht, dass das irgendwie ein schlechter Typ ist, und trotzdem denke ich mir wirklich, was hast du vor?
Ja.
Weil du nutzt jetzt die Medien, die du aber immer so kritisierst, auch für deine eigene Schlammschlacht, was du bei anderen immer so kritisiert hast, und willst aber am Ende doch wieder die große Versöhnung. Fühle ich nicht. Es wird nicht funktionieren, weil die schlecht über euch gesprochen haben, werden weiterhin schlecht über euch sprechen. Pressemäßig. Die wirst du nicht erreichen.
Aber
deine
ich glaub,
Family schon mal gar nicht.
Ja,
mehr.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du in dem Prozess aber dann doch noch Menschen erreichst, die deine
aber
Seite ungefiltert
das?
Hören
aber
wollen.
Aber was bringt das?
Zumindest,
wenn wildfremde Leute jetzt denken, ja, Harry hatte recht, was bringt das der Versöhnung?
Der Versöhnung nichts, aber ihm persönlich vielleicht. Weißt du? Also ihm persönlich bringt das
dann
vielleicht was?
Dann schreib ein Buch.
Hat er doch.
Genau.
Ach so, nur das
und
Buch und nichts weiter.
Eine Doku und dann noch 2 Interviews.
Es
und
war
das wird auch nicht das letzte sein, mein Schatz.
Ja, es war ein bisschen redundant, da bin ich bei dir. Es war ein bisschen viel und viel von dem Gleichen. So. Und ich bin jetzt mal gespannt.
Die brauchen Geld. Und das verstehe ich auch. Ich verstehe, dass die Geld brauchen.
Okay.
Ich verstehe das.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das nur wirklich Geld
war. Er hat, glaube ich, in einem Interview gesagt, dass er schon Millionen braucht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele, um seine Familie auch so schützen zu können und das Leben zu führen können, was sie halt für angemessen erachten. Und man schätzt gerade, dass der Deal Buch Doku Interviews so um die 50 bis 100 Millionen $ gebracht haben.
Okay.
Die
gut
ganze
für ihn.
Chose.
Hammer.
Damit können die jetzt ein paar Jahre sicher leben.
Ja,
deswegen
super.
Würde ich jetzt sagen, Ruhe.
Naja, mal gucken. Also, I don't mind it. Ich fand die Interviews, die er dazu gegeben hat, auch super spannend. Ich habe gerne diese Perspektiven gehört. Ich fand auch, dass er in vielerlei Hinsicht Sachen nochmal gerade gerückt hat und auch einfach, also ich habe gerne seine Perspektive gehört. So. Und fand es auch völlig fair zu sagen, hey, also ich finde diesen Geldaspekt auch fair. Weil
voll.
Ja,
habe ich auch nichts gegen.
Weil das ja oft auch wie so ein Vorwurf kam, so nach dem Motto, naja, der will halt nur Geld, ja und? Warum denn nicht? Mit ihm wurde so viel Geld verdient in den letzten Jahren, dass wenn er sich jetzt denkt, hey, pass mal auf, ich möchte auch was von dem Kuchen abhaben, denke ich mir, you know what? More power to you, fair. Hol dir die Kohle. Und trotzdem kann ich nachvollziehen, dass er einfach versucht, seine Geschichte selber zu erzählen.
So. Zu 100%. Ich frage mich aber trotzdem,
ob das diesem Versöhnungsprozess, den er sich ja auch irgendwo wünscht, mit seiner Familie, ob das dem wirklich hilft, das weiß ich nicht.
Und er nutzt die Waffen, die ihm selber geschadet haben. Und das ist für mich das große Fragezeichen.
Du findest also nicht, dass das ein Empowerment-Moment ist?
Nein, nicht mehr.
Gar nicht
schon
mehr.
Lang nicht mehr. Okay. Schon lange nicht mehr.
Aber wann war der für dich erreicht? Nach Oprah schon?
Ja. Okay. Nach Oprah war für mich vorbei. Aber hey, Empowerment ist ein gutes Stichwort.
Der Moment. Am 10. Januar, irgendwann abends US-Zeit, fanden in den USA die 80. Golden Globes statt.
Und 80, wow.
80, ein runder Geburtstag. Und das Gute ist, dass die Golden Globes im letzten Jahr nicht im Fernsehen übertragen wurden und jetzt quasi nach einem Jahr Pause wieder im richtigen TV mit einer richtigen Show zu sehen waren. So, gehostet hat Gerard Carmichael, so heißt der Mann. Und seine
kannte ich gar nicht.
Kannst du es nicht?
Du schon wieder, ne?
Ja, klar, kann
ich den.
Du kennst
sie alle, ne?
Ja, ich habe auch schon, Specials von dem gesehen und so.
Das ist so cool.
Und Gerard Carmichael hat gehostet und seine Performance, die war ziemlich umstritten, kann man genau so sagen, weil viele seiner Witze, da hat man so gesagt, ja, aber die waren so beleidigend. Und eigentlich wünschen wir uns ja auch alle irgendwie Ricky Gervais zurück.
Gab's wieder Ohrfeigen?
Ja, nee, gab's nicht.
Ach Gott sei Dank.
Bei den Oscars. Ne? Aber ja, Ricky Gervais ist halt auch immer so ein Ding, wo ich dann immer sage, können wir mal aufhören, alle nach Ricky Gervais zu fragen und zu rufen. Ja klar, war der super. Aber die Frage ist halt, wäre das jetzt, wenn Ricky Gervais die Witze gemacht hätte, die Gerard Carmichael gemacht hat. Und Gerard Carmichael, vielleicht für die ihn nicht kennen, ist ein schwarzer, schwuler Comedian. Weißt du, wenn das nicht Gerard Carmichael gewesen wäre, sondern Ricky Gervais, hätten wir die dann auch als so beleidigend und over the top empfunden, ne? Ich glaube nämlich nicht, aber gut, das nur nebenbei. Aber interessanterweise ist bei Gerard Carmichael auch nicht bei den Zuschauern so gut angekommen. Es waren super niedrige Einschaltquoten. Allerdings, und das fand ich auch so interessant, dass man das mitkommuniziert hat, allerdings war das Social Media Engagement so hoch wie nie. Also die Sachen auf Instagram, online, auf TikTok und so, die wurden so oft geguckt wie noch nie vorher. Und ich fand interessant, dass man das jetzt also sozusagen beim Messen der Einschaltquote mit dazu nimmt.
Hat ja auch mal Zeit, oder?
So finde ich auch. Das fand ich spannend. Aber bevor wir jetzt darüber sprechen, was da alles passiert ist, wer da ausgestattet oder ausgezeichnet wurde, vielmehr möchte ich von dir wissen, lieber Tarek, du hast ja die Red Carpet Looks dir angeguckt.
Natürlich. Ich war auf dem roten Teppich unterwegs für Tratsch und Tacheles bei den Golden Globes 2023. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gab viele Looks, die ich nicht wirklich verstanden habe.
Ja.
Ich finde aber, und das ist ja mein großes Motto, dass sobald eine Person das Haus verlässt, gekleidet oder eben nicht gekleidet,
hoffentlich gekleidet,
dann ist es nicht mehr meine Aufgabe, das negativ zu bewerten.
Okay.
Sondern dann halte ich die Klappe, wenn ich es nicht gut finde.
Genau.
Und sage nur, was ich toll finde.
Genau.
Und deswegen konzentrieren wir uns auf die drei tollsten Looks, die mir da so auf dem roten Teppich entgegengekommen sind. Und zwar, wen ich natürlich großartig fand, war oder ist Billy Porter.
Ja.
Billy Porter hatte ein weißes Hemd, eine pinke Schleife. Jetzt könnte man sagen, naja, boring, aber nein. Drauf hatte er ein pinkes Anzugkleid mit einer riesen fetten Schleppe.
So nice.
Das sah toll aus. Das sah wirklich, wirklich toll aus. Hat mich ein bisschen an den Look erinnert, den er schon mal hatte, in schwarz. Ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren bei, ob das die Oscars waren.
Ich glaube, waren
oder,
auch die Globes.
Oder auch die Golden Globes. Deswegen, es war ein toller Look.
Gleicher Designer auch. Irgendwie.
Gleicher Designer, toller Look. Aber lieber Billy, du hörst ja auch wieder zu, so langsam wird es mal Zeit für was Neues, ne?
Ja.
Zeig mir doch mal wieder mal was Neues, mein Lieber. Wen ich auch ganz, ganz toll fand, war Jennifer Coolidge. Sie hatte ein enges, schwarzes Glitzerkleid von Dolce & Gabbana an. Nebenbei eine Mega-Frisur.
Ja.
Tolles Make-up. Und was ich an dem Outfit am meisten gemocht habe, ist die Tatsache, dass Jennifer Coolidge weder schlank oder was wir als schlank erachten ist und auch keine 24 ist und sich einfach mit dem Körper, den sie hat, in ein enges Kleid getragen hat und das mit einer Coolness gemacht hat, die doch auch in der heutigen Zeit immer noch sehr, sehr selten vorkommt. Und das fand ich, das fand ich nice. Das fand ich, das war ein cooles Statement, das war Empowerment, das war Body Positivity, das war so alles, was ein Kleid, auch wenn es erstmal vielleicht nur ein Glitzerkleid ist, dann doch auch alles leisten kann und dann auch ein sehr, sehr cooles und sehr, sehr wichtiges politisches Statement ist. Und dann kommt die Person, die in meinen Augen gewonnen hat.
Ja.
Auch schon wieder mit einem schwarzen Dress. Auch da merkt man, liebe Leute, man muss gar nicht so viel machen, weil einige hatten ziemlich viele, aber ich will jetzt gar nicht über die reden, die nicht so gut waren. Deswegen, wir bleiben bei denen, die toll waren. Und das war in meinen Augen Natasha Lyonne von der Serie Orange is the New Black oder auch Russian Doll auf Netflix. Und die hatte einfach eine tolle Frisur, ein mega Make-up und ein enges schwarzes Kleid an. Und dieses Kleid hatte quasi an den Ärmeln auch noch Handschuhe auf diesen, also das Kleid war quasi ein Handschuhkleid.
Ja.
Ne? Also die Ärmel wurden quasi zu Handschuhen. Und auf den Handschuhen waren dann noch Ringe drauf, ein fettes Armband. Dazu gab es Lackplateaus. Also das sah einfach toll aus. War ein schwarzes Dress, hatte aber alles, was man braucht, finde ich.
Bei Natasha Lyonne ist es aber auch so, dass ich finde, einfach ihre Attitüde ist es, was es trägt.
Ja,
ne? Die Haare, ich liebe ja ihre Frisur. Ja. Ich hätte ja ehrlich gesagt auch ein bisschen gerne diese Frisur von ihr, weil ich die einfach so nice finde.
Vielleicht ist das auch das Coole, weil sie jetzt auch so anders waren. Sie waren ja glatt.
Ja, genau.
Mit einem Pony
und
dann
so
vorne
lockig,
so zwei Strähnchen und
hinten
zu einem Zopf. Das sah schon aufregend aus. Und die Farbe war auch noch mal ein bisschen mehr Peach. Also ich fand es, also
nicht so rot, ne?
Ah, es sah grandios aus.
Aber ich liebe Natasha Lyonne auch. Ich möchte ja gerne mit Natasha Lyonne befreundet sein.
Ja,
also
das
insofern super. Lass uns über die PreisträgerInnen sprechen, weil bei den Golden Globes, da war ja von Anfang an klar, die müssen sich verändern. Die haben sich im letzten Jahr diese Auszeit genommen, um irgendwas anders zu machen, um etwas zu verändern. Und ich finde, das haben sie ganz gut gemacht. Auffällig war nämlich, dass die PreisträgerInnen sehr divers waren und nicht so divers, wie wir es jetzt im allerersten Augenblick denken. Also, weißt du, so racially diverse, sondern auch, was das Alter betrifft. Da waren nämlich PreisträgerInnen hauptsächlich dabei, die verhältnismäßig beziehungsweise ein vergleichsweise hohes Alter haben. Ne? Vergleichsweise. Jennifer Coolidge hast du schon angesprochen, 61. Angela Bassett hat gewonnen, 64 ist die. Michelle Yeoh hat gewonnen und die ist 60 Jahre alt. Und da war schon echt was los. Also Quinta Brunson hat für Abbott Elementary gewonnen, Zendaya für Euphoria.
Hast du Euphoria eigentlich gesehen? Ich habe es immer noch nicht geschafft, Euphoria zu gucken.
Oh, da musst du dich aber auch emotional darauf vorbereiten, dass es intens ist.
Ja, sagen
ja,
alle.
Es ist echt. Also
wo gibt's das überhaupt?
Sky.
Oh, nee, ne?
Ja, da kannst du es.
Ich brauche noch ein Sky-Abo.
Nee, brauchst du nicht.
Wie mache ich das dann?
Ich wollte gerade sagen, kannst du mal einen haben. Ich weiß gar nicht, ob das bei Sky geht, aber wir kriegen
doch,
das schon
stimmt.
Hin.
Ich würde schon
wir
mal
kriegen
gerne
das schon
gucken.
Hin. Also Euphoria.
Reden drüber.
Die arbeiten ja auch gerade an der dritten Staffel, also musst du dich ein bisschen ranhalten.
Aber ich liebe ja so Aufgaben.
Ja, ich weiß.
Ja, viele Staffeln
da stürzt
gibt.
Du dich dann immer rein.
Und dann bin ich erstmal weg die nächsten Tage.
Ich erinnere mich gerne an deinen Keeping Up with the Kardashians Marathon.
Steht auch im Guinness Buch der Rekorde.
Ja. Also, lass uns nochmal auf die PreisträgerInnen kommen. Da waren schon wirklich, das war sehr divers, racially diverse. Und eben auch gegen Ageism aktiv. Das war super. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Gerade die Auszeichnungen von Michelle Yeoh und Ke-Yu Kwan, der auch einen Golden Globe bekommen hat als bester Nebendarsteller für, wie Michelle Yeoh, auch für Everything, Everywhere, All at Once. Die beiden Auszeichnungen haben dieses Repräsentationsthema auch wieder so ein bisschen nach vorne gerückt. Ne? Weil beides Asian Americans, Michelle Yeoh hat, glaube ich, mal malaiische Wurzeln, ist aber in Hongkong groß geworden. Keo Kwan kommt ursprünglich aus Vietnam, ist aber auch in den USA groß geworden. Und die beiden haben in Interviews immer und immer wieder darüber gesprochen, wie wenig Rollen es für sie gibt, wie schwer es auch ist, an diese Paar ranzukommen, wie sehr sie dafür kämpfen müssen. Keo Kwan sogar hatte zwischenzeitlich aufgehört zu spielen. Also wirklich? Der hat seine Schauspielkarriere auch einfach an den Nagel gehängt, hat als Stunt-Koordinator gearbeitet. Und es gibt immer mal wieder so Jahre, in denen Asian American Geschichten viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ne? Das hatten wir ja vor ein paar Jahren erst. Und das Ding ist aber, man hat so das Gefühl, das ist alles so wenig nachhaltig. Ja? Lass uns mal ganz kurz an 2021 denken. Da gab es zum Beispiel für Chloe Zhao, die hat chinesische Wurzeln, da gab es einen Golden Globe und Oscars übrigens. Und zwar für die Regie bei Nomadland und auch als bester Film. So. Und kannst du dich vielleicht noch an diesen Film Minari erinnern?
Ich kann mich an gar nichts erinnern, lieber Hartnett. Mir sagen diese ganzen Namen überhaupt nichts.
Wirklich?
Ich sitze hier und denke mir so, wer sind die
Doch, alle? Über Chloe Zhao haben wir auch gesprochen.
Haben wir?
Ja, na klar. Weil die so süß aussah in ihrem beigen Kleid. Kannst du dich noch daran erinnern? Ihren zwei Zöpfen.
Ich kenne so wenig Schauspieler.
Als sie den Oscar bekommen hat. Doch, da haben wir drüber gesprochen.
Und das Aber du bist US-Korrespondentin, deswegen fahre fort.
Das war toll. Und also es gab
toll
eben
ist
auch
das. Ich freue mich
Minari,
auch.
Es gab eben auch Minari, diesen Film, in dem so eine koreanisch-amerikanische Geschichte erzählt wird. Die Diskussion damals war eben auch, warum Minari einen Golden Globe für den besten ausländischen Film bekommt, obwohl es ein amerikanischer Film ist. Die Regel war aber damals, wenn in dem Film weniger als 50% Englisch gesprochen wird, dann ist es ein ausländischer Film.
Das haben die jetzt auch hoffentlich geändert.
Ich hoffe es auch, weil Minari, wie gesagt, erzählt irgendwie die Geschichte von koreanischen Migranten in den USA. Also eigentlich eine durch und durch amerikanische Geschichte war es aber so. Also wir haben immer mal wieder so Momente, wo man das so highlightet. Wir haben auch gerade wieder so einen Moment mit Everything Everywhere All at Once, wo eben auch Michelle Yeoh und Kei Hui Kwan in den Hauptrollen zu sehen sind. Und es geht so ein bisschen darum, diesen Diskurs voranzutreiben und den ein bisschen weiter nach vorne zu bringen. Weil ich habe so das Gefühl, wir sind da noch nicht weit gekommen. Zumindest nicht, was Asian American Repräsentation angeht. Und das sehen wir auch in der Diskussion mit Gwen Stefani.
Das Geständnis.
Gwen Stefani ist Japanerin. Das ist das Geständnis. Ey, und wenn du die, also wenn man das so liest, dann denkt man sich auch, Gwen, was stimmt denn nicht mit dir?
Ja,
aber gut,
ja.
Okay, ganz von vorne. Also Gwen Stefani hat vor einiger Zeit ihre vegane Kosmetiklinie
Immerhin
gelauncht.
Vegan.
Immerhin vegan.
Immerhin
die
vegan.
Hört auf den Namen GXVE Beauty. Und sie gibt in der Allure, das ist ein amerikanisches Beauty-Magazin, ein sehr verstörendes Interview, in dem sie eben dieses Geständnis abgelegt hat, nämlich, dass sie Japanerin ist. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, ein bisschen Kontext. Gwen Stefani veröffentlicht 2004 ihr erstes Soloalbum, das hört auf den Namen Love Angel Music Baby. Super erfolgreich, da ist so Holla Back Girl drauf und so, ne?
Das waren tolle Zeiten.
Holla Back Girl.
Das waren tolle Zeiten.
The shit is bananas. Weißt du, so. Dieses Album ist musikalisch sehr stark von japanischer Popkultur geprägt. Also ganz besonders von dieser Harajuku-Ästhetik. Harajuku ist ein Viertel von Shibuya in Tokio. Und das ist alles sehr bunt, sehr farbenfroh, sehr aussagekräftig. Und davon ist dieses Album stark geprägt. Ja, sie lässt sich in der Zeit, auch überall, wo sie ist, von Japanerinnen begleiten. Die sagen nie was, haben auch keine eigenen Namen, sondern hören, wie das Album auf folgende Begriffe: Love, Angel, Music, Baby. So
ich kann
heißen
mich
die.
Witzigerweise, und das sagt auch schon sehr viel aus, an diese Background-TänzerInnen, Background-Artists überhaupt nicht mehr erinnern.
Ja.
Und das ist ja auch schon so der Moment, dass deren Rolle halt einfach nur der Hintergrund war.
Ja.
Und ich kann mich krass an diese Zeit erinnern, ich kann mich krass an die Songs erinnern,
ja.
Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass es diese Frauen gab.
Diese vier Frauen gab. Das Problem ist einfach, dass das ja auch schon, also es ist jetzt nicht so, als ob das schon zu der Zeit niemand auch gesehen hätte. Es ist nicht so, als ob nicht auch zu der Zeit schon Leute gesagt hätten, ey Leute, also ein bisschen, ne? Es gibt so einen Aufsatz von Margaret Cho, die, das ist auch eine Asian American Comedian, die gesagt hat, hey, das ist ein bisschen hier wie so eine Minstrel Show, mhm. Ja, und perpetuiert eben rassistische Stereotype. Das ist jetzt nicht das Coolste, aber hey, okay, dass wir vier stumme, namenlose Japanerinnen haben, die irgendwie mehr oder weniger Requisite oder Deko irgendwie sind, das ist keine Appreciation, so wie das Gwen Stefani hier die ganze Zeit sagt. Gwen Stefani hört aber natürlich nicht auf danach, weil a hit is a hit, sagt sie auch selber, es funktioniert, also macht sie weiter. Sie launcht dann auch noch eine Klamottenlinie, die heißt natürlich auch Lamp, also wie Love Angel Music Baby. Dann veröffentlicht sie oder launcht sie 2008 noch eine Parfumlinie, wie heißt die? Harajuku Lovers, okay. Da gibt's dann auch 5 verschiedene Düfte. Wie heißen die, Tarek?
Die heißen Love, Angel, Music, Baby und G.
Wie originell, oder? Nicht so. Und
naja, Schuster, bleibt bei deinen Leisten,
ja,
hat sie
ja,
sich
ja.
gedacht.
A hit is a hit, ne? Hat sie sich ja, halt ja, gedacht. Ja. Warum ändere ich das? Und natürlich hat das auch wieder diese Ästhetik. Es sind halt auch wieder ihre 4 Background-TänzerInnen als kleine Püppchen, die quasi die Flasche sind. Und sie ist das G. So.
Ja.
2015, dann gibt's eine Kinder-Anime-Serie, die heißt Kuku Harajuku. Zu der könnten wir eine ganze Folge machen. Ja, ist natürlich auch heavily, heavily influenced, wie sie sagt, influenced, aber ehrlich gesagt einfach nur komplett geklaut von wieder japanischer Anime-Kultur. Aber die Figuren, die Hauptfiguren, sind dann keine JapanerInnen. So, das ist, die sind dann so also racially ambiguous, du kannst sie nicht so richtig zuordnen. Und sie sagt wieder, nein, ich bin doch nur inspiriert davon und ne, und ne, und ne. Und zu dem Zeitpunkt sind aber alle schon so, dass sie sagen, Mensch Gwen, das musst du doch jetzt aber auch schon mal alles gecheckt haben.
Genau, und dann ist sie ja jetzt in diesem jetzigen Interview nochmal einen Schritt weitergegangen. Es heißt jetzt nicht nur, ich bin inspiriert von allem.
Nope.
Nämlich auf die Frage, was sie auch in den letzten Jahren gelernt hat, wie sie mit der Kritik umgeht. Und das, was dann halt eben Gwen Stefani in diesem Allure-Interview sagt, ist die Tatsache, hey, ich bin doch auch Japanerin.
Ja, das ist die große Erkenntnis, die sie hatte, als sie nach Japan gegangen ist. Sie kam da an, hat diese Kultur erlebt, gesehen und dann einfach gedacht, oh mein Gott, ja, hier, ich bin auch Japanerin. In Klammern, im Herzen, Fragezeichen? Oder was genau meinst du damit? Weil, dass du keine Japanerin bist, Cis, das sehen wir alle. Und das ist halt so ein bisschen mein Punkt, wo ich mir auch so denke, ja, weißt du, wir gehen hier auf der einen Seite los und zeichnen irgendwie ganz viele Filme aus und freuen uns über die Schauspieler und freuen uns über Representation. Und gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite so jemanden wie Gwen Stefani, der irgendwie seit bald 20 Jahren in der Gegend umhergeht und japanische Kultur appropriated, ne? Also das ist sich diese Kultur aneignen, sie als irgendwie immer nur wieder als Inspiration verkauft und gleichzeitig aber irgendwie gefühlt sehr, sehr wenig nur zurückgibt. Natürlich spendet sie immer mal wieder was, unterstützt irgendwelche Hilfsorganisationen, aber naja, es
ist... Ich meine, und sie hat halt super viel Kritik bekommen und das, was sie halt nicht macht, ist...
Daraus lernen.
Darauf zu reagieren, ja. Im Ersten, was ich auch sehr, sehr interessant finde. Das heißt, ihre Methode, und vielleicht ist das auch ihr Erfolgsgeheimnis, in Anführungsstrichen,
ja.
Dass sie halt einfach nur rausballert.
Ja.
Aber wenn die Kritik kommt, sich dann nicht, also doch, sie hat sich in einer sehr, sehr komischen Art und Weise verloren, nämlich gerade, dass sie selber Japanerin ist, aber das war ja noch keine Entschuldigung, sich dann auch aber nicht in Entschuldigung verliert, sondern auch vielleicht so ein bisschen hofft, dass die Social-Media-Kritik schnell wieder abschwächt, damit sie dann einfach wieder ihr nächstes Produkt raushauen kann und dann wieder kritisiert wird, wieder nichts dazu sagt und einfach weitermacht. Ich glaube, also, die will einfach weitermachen.
Die will
Gwen Stefani macht einfach weiter.
Und das finde ich halt so schwierig. Ich meine, wir haben ja schon oft über kulturelle Aneignung auch hier in Tratsch und Tachles gesprochen, ne? Und wir wissen, dass es so ein bisschen tricky ist. Also es ist, das Thema ist schwierig, das Thema ist nicht ganz so einfach und auch wir kämpfen und hadern ja immer so ein bisschen mit der Linie, ne? Wann hat man die überschritten? Wann ist es halt wirklich so, dass man sich wirklich von was inspiriert sieht? Wann hat man sich mit dem Thema auseinandergesetzt? Und wann ist man ehrlich gesagt einfach nur mit der Kommerzialisierung dieses Themas und dann eben auch mit einer Geldgewinnung sozusagen beschäftigt? Und das ist aber so eine Sache, wo ich bei Gwen Stefani immer denke, dass sie noch nicht mal sagen kann, ja, ich verstehe, wie das bei manchen Leuten falsch angekommen sein könnte. Das ist es, was mich so stört. Mm. Dass sie einfach nicht sieht, dass es da seit Jahrzehnten Kritik gibt, berechtigte Kritik gibt, Outrage gibt und sie einfach dabei bleibt, ohne kulturellen Austausch wären wir nicht Menschen. Und das stresst mich. Das stresst mich wirklich. So eine Einsicht, dass die einfach nicht kommt. Oder eine Selbstreflexion. Oder vielleicht ist das ja das Ergebnis ihrer Selbstreflexion. Ich weiß es nicht, aber es ist echt, es ist mühsam und es zeigt einfach nur, wir müssen da noch einen weiten Weg gehen.
Ja, aber ohne Gwen Stefani.
Bitte.
Das Politikum.
Hartnett.
Ja.
In Deutschland war ja auch einiges los die letzte Zeit.
Ja.
Ganz besonders an einem Ort, den es so schon lange nicht mehr gibt, aber jetzt gar nicht mehr gibt. Und zwar Lützerath.
Jo.
Ihr alle habt es mitbekommen, seit 2006 lässt RWE den Ort Lützerath umsiedeln. Der ist auch zu großen Teilen bis vor kurzem umgesiedelt gewesen. Aber seit 2 Jahren gibt es eben KlimaaktivistInnen, die vor Ort sind. Das Ganze ist natürlich nicht 100% mit dem Hambacher Forst zu vergleichen, aber trotzdem, wenn man sieht dort, dass auch Baumhäuser errichtet wurden, dass KlimaaktivistInnen dort vor Ort waren, dort auch jetzt in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viele Demos passiert sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt kein Klimaaktivist. Ich habe natürlich auch auf der Uhr, dass klimamäßig wir alle was machen müssen. Und trotzdem komme ich bei Lützerath auch so an meine Grenzen des guten Glaubens, weil wir dürfen nicht vergessen, dass dort eine grünen NRW-Regierung mit RWE quasi einen Deal ausgemacht hat, dass dort bis 2030 eben Kohle abgebaut werden darf und somit eben auch die Umsiedlung quasi rechtens ist, weil das eben Teil des Deals ist und die Grünen in NRW klopfen sich so ein bisschen auf die Schulter, weil sie eben sagen, naja, eigentlich hatte RWE das Recht, bis 2038 dort Kohle abzubauen. Wir haben es immerhin geschafft, dass nur bis 2030, also 8 Jahre früher abgebaut wird.
Das war Ihr Kompromiss.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Grünen, also davon bekommt ihr von mir keinen Applaus und von KlimaaktivistInnen schon mal gar nicht. und die Grünen argumentieren eben, dass RWE einen Rechtsanspruch dort hat auf das Gebiet, dass die Kohle auch gebraucht wird aufgrund des russischen Angriffskriegs. Und eben 8 Jahre ist besser als 8 Jahre weniger sind besser als 8 Jahre mehr. Und aber KlimaaktivistInnen wie Luisa Neubauer sagen eben ganz klar, dass es ExpertInnen gibt, die sagen, nein, wir brauchen die Braunkohle in der Energiekrise nicht. Das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens ist stark in Gefahr. Und genau, aus diesen vielen Gründen wurde viel protestiert. Am Ende, ich habe immer so ein bisschen gehofft, gibt es noch so ein Einlenken von der Politik?
Mhm.
Passiert
echt bis zum Schluss?
Naja, vielleicht nicht bis zum Schluss, aber es war halt für mich, und ich sage das als jemand, der jetzt eben nicht Klimaaktivist ist, es war für mich, es gibt für mich so ganz klar, das sind die Guten und das sind die Bösen.
Ja.
Und das hast du ja voll oft nicht.
Ja.
Voll oft ist alles so verwoben und alles ist so und keiner checkt's mehr und irgendwie ist es alles historisch schon so lange her und niemand weiß mehr, wo es eigentlich angefangen hat.
Ja.
Und ich finde aber, bei Lützerath ist so ganz klar, dass da ein Riesenfehler gemacht wird, dass das, so wie die Welt und so wie das Klima gerade uns zeigt, uns allen zeigt, dass es so, wie es ist, nicht weitergehen kann, dann noch auf Braunkohle zu setzen, die Energiekrise irgendwie vorzuschieben, irgendwie zu denken, man hätte da jetzt doch nochmal einen tollen Kompromiss gemacht. Ich meine, da wurden Leute, ich meine, die haben wahrscheinlich viel Geld bekommen, aber nichtsdestotrotz wurde da einfach halt, du kannst jetzt nicht mehr wohnen, weil wir wollen ja jetzt bald Braunkohle. Also das ist für mich alles so strange und so falsch und ergibt einfach gar keinen Sinn.
Zieht doch mal um, ist halt auch so eine Sache, wo man denkt, naja, aber Leute, ihr könnt doch nicht einfach einen ganzen Ort. Auch eine Sache, die ich gelernt habe im Zusammenhang mit Lützerath, ist das Wort Weiler und was ein Weiler
wusste
ist.
Wusste ich auch bis gestern
nicht. Ne?
Was ist es denn nochmal? Eine kleine Gemeinde?
Eine kleine Gemeinde.
Für mich klingt das wie ein Fluss.
Ein ja, Weiler. Oder? Ein Weiher. Du meinst vielleicht, weil du es mit einem Weiher verwechselst. Nee, aber das... Aber das fand ich schon auch eigenartig. Ich fand aber auch interessant, welche Diskussionen sich abseits der offensichtlichen Klimadiskussion aus dieser Lützerath-Sache ergeben haben. Zum Beispiel fand ich interessant, wie über Protestkultur gesprochen wurde. Ja, also wie sich Leute darüber geärgert haben, wie da protestiert wird, statt worüber da protestiert wird. Das ist ja oft so eine Sache, die wir sehen gerade bei KlimaaktivistInnen oder bei Klimagerechtigkeitsbewegungen, dass da nicht in der Sache gesprochen wird, weil über die Sache können wir ja nicht diskutieren, das ist klar, das steht fest, das wissen wir alle. Also einigt man sich darüber, dass man über die Form diskutiert. Ja? Ich glaube, dir und mir ging es gleich.
Komm, wir machen es konkret. Wir machen es mal richtig konkret.
Unser Feed war voll von
Lützi. Der Feed war voll von Leuten, die in Lützerath waren, was zu 100% nice ist.
Ja.
Und dann
was natürlich aber auch daran liegt, dass wir bestimmten Leuten, die in diesem Zusammenhang sehr aktiv sind, auch folgen und auch viel folgen und auch interagieren.
Ich folge denen ja nicht, aber natürlich.
Ich folge denen.
Ich gucke immer danach.
Du folgst nur den Kardashians.
Genau, aber ich folge denen natürlich. Kim war nicht da.
Komisch.
Kim war nicht in Lützerath. Aber natürlich habe ich in dieser Zeit ganz, ganz viel nachgeschaut, war natürlich auch, wir ja auch zusammen einen offenen Brief unterschrieben haben, der ja von der tollen Luisa Céline Gaffron und Jonathan Berlin initiiert wurde von zwei SchauspielerInnen. Luisa ist auch eine liebe Freundin von mir, deswegen war von mir die Lulu, war liebe Grüße an Lulu, war von Anfang an klar, dass ich da auch meine Unterschrift drauf packe.
Same.
Und dann habe ich natürlich so ein bisschen auch geguckt, was passiert denn da jetzt alles. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab bei dir dann irgendwann ein Foto geschickt, wo diverse AktivistInnen zu sehen waren und wo halt vorne die Person drauf war, die gerade in die Kamera guckt und fotografiert wird, wie sie da halt im Sitzstreik sitzt.
Ja.
Und hinten siehst du halt eine Person, die so, ich meine, die Person hätte auch für eine Lifestyle-Brand gerade ein Foto machen können, wirklich so posy-mäßig das Handy hat. Und dahinter ist noch eine Person, die auch fotografiert wird.
Ja.
Und da war ich dann ganz kurz so, okay, ist mir das jetzt schon gerade ein bisschen zu posy?
Mhm.
Und dann ist mir aber auch direkt wieder eingefallen, was stört mich eigentlich jetzt gerade daran?
Genau.
Natürlich macht das Sinn, dass das die Leute nach außen tragen, damit wir alle sehen, was da für eine Scheiße passiert.
So.
Und natürlich lebt Social Media von Videos und von Fotos. Und ich saß halt wahrscheinlich in dem Moment, ich sage wahrscheinlich im Bett, und habe mich wahrscheinlich
ich
nur
saß
auch,
auf der Couch.
Weißt du, vielleicht auch minimal selber geärgert. Und ich glaube, man wird dann so oft getriggert, mache ich denn überhaupt genug? Und dann, anstatt sich diese Fragen zu stellen, gehe ich erstmal auf die Art des Protestes. Das heißt, ich habe mich selber erkannt, was ich da gerade für shady Moves mache, habe sie aber auch sofort losgelassen, reflektiert und einfach nur applaudiert all den Menschen, die sich da halt hinhocken, weil ich war ja so, ich meine, wenn ich jetzt Klimaaktivist wäre, ich hätte nichts zum Anziehen, hat eine Testwahl.
Wieso?
Ja, ich wüsste nichts in meinem Kleiderschrank, was ich hätte, um mich in den Schlamm zu legen.
Du? Doch, ja, na klar, habe ich Sachen dafür. Weißt du, wie viel Zeit ich auf Spielplätzen verbracht habe? Of course habe ich Dinge. Doch, ich habe was, aber Tatsache ist halt dieser Moment, so KlimaaktivistInnen, gerade denen, die auf Social Media irgendwie aktiv sind, zu unterstellen, es würde ihnen immer nur um die Selbstdarstellung gehen, das hat mich genervt. Dieser Vorwurf nervt mich total, weil natürlich geht es bei dieser Art von Protest darum, Aufmerksamkeit zu generieren. Natürlich geht es darum, dass zu spreaden, so viel man kann, ja. Wobei ich jetzt auch feststelle, spreaden hat seit Corona auch so eine komische Konnotation bekommen.
Vor allem war ich sehr überrascht, wie gut du spreaden ausgesprochen hast.
Oh, danke schön. Ich habe mich aber auch gerade richtig drauf konzentriert. Spreaden.
Hast du gut gemacht.
Danke schön. Merkst du auch, wie meine Nase immer voller wird? Meine Nase wird auch immer voller. Mein Kind hat mich angesteckt. Ey, es läuft einfach. Nun denn, jedenfalls, das ist es doch, worum es geht. Und Social Media ist da einfach das Vehikel für. Und natürlich spielt da auch ein bisschen oder kann es in dem Zusammenhang dann selbstdarstellerisch wirken, aber ich glaube, dass
für die gute Sache.
Für die gute Sache. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich den meisten, denen man da diesen Vorwurf macht, sich selbst darzustellen, um die Sache geht. Glaube ich 100%. Und deswegen finde ich diesen Vorwurf immer so, der nervt mich so, weil ich mir denke, was ist denn so mit alten oder mit früheren Protestbewegungen, Ahnung, die 68er, hat denn irgendjemand gesagt, na ja, komm, also Woodstock habt ihr jetzt auch nur gemacht, um zu saufen und zu kiffen oder so, ne? Das wird dann im Nachhinein in der Rückschau noch so glorifiziert als so, ach, und das war alles so schön und so toll und ich denke mir halt, naja, das war halt ein Vehikel, es zu machen, ne, über ein großes Musikfestival.
Du, hätten die ein Handy gehabt damals, hätten sie es nicht anders gemacht.
Thank you.
So.
Thank you.
Weißt
und
du, was
das
ich mein?
Hat mich so ein bisschen genervt daran.
Voll. Und mich hat genervt, dass ich selber in diese Falle getreten bin.
Ja?
Mhm. Dass ich selber quasi mich so verhalte wie Leute, die dann den AktivistInnen einfach nur Selbstinszenierung vorwerfen. Bin aber, wie gesagt, schnell aus der Falle wieder raus.
Sehr schnell.
Ja.
Sehr schnell. Aber wo du aber nicht. Eine Sache wollte ich noch sagen.
Ja.
RWE, schon schlimm in diesem ganzen
bisschen
Prozess. Das, ja, aber die Ankündigung vom Wochenende.
Das war krass, ja.
Die Ankündigung vom Wochenende war ich dann auch so, ey, ihr das könntet halt auch einfach die Klappe halten und die Braunkohle da abbauen, ohne irgendwie riesen Tamtam zu veranstalten.
Vor allem, die wollen jetzt Schadenersatz.
Ja. Weil ihr Fahrzeugen irgendwas kaputt gegangen ist.
Also wenn jemand Schadenersatz bekommt, dann ist es doch Mutter Natur von RWE. Und jetzt sagen die aber, nö, pass mal auf, Leute, liebe KlimaaktivistInnen. Jetzt zahlt ihr uns hier mal für, was weiß ich, für Schäden. Ich meine, da wird alles niedergebrettert und dann wird da Braunkohle, also was für ein Schaden, also wirklich.
Ich sag dir mal eins, Mutter Natur wird uns das ja auch zurückzahlen. Mutter Natur hat ja schon angefangen, uns das zurückzuzahlen.
Ja, schon
Mutter Natur denkt sich, okay, guess what? Ich schicke euch jetzt meine Zombie-Viren.
Du willst die noch reinbringen, ne?
Ja, ich würde gerne die Zombie-Viren kommen jetzt.
Die machen mich ja fix und foxy.
Deswegen.
Liebe Leute, habt ihr von den Zombie-Viren gehört? Es ist ja so, ne? Es schmelzt, überall schmilzt das Eis. Und es gibt sogenannten Permafrostboden. Und Permafrostboden ist ein Boden, der mindestens seit 2 Jahren, keine Ahnung, bis zu einer gewissen Schicht da Minusgrade sind. Und davon gibt es einige noch, besonders in Alaska und Sibirien, aber auch in Deutschland bei der Zugspitze. Es gibt nicht mehr viele davon, aber es gibt sie noch. Und diese ganzen Permafrostböden, die schmelzen jetzt. Und wisst ihr, was da WissenschaftlerInnen gefunden haben? Totes Tier von was weiß ich wie viel Jahrtausend Jahren, tote Pflanzen, aber Tiere auch,
abgestorbenes Material
Ich würde sagen Lebewesen.
Abgestorbenes Material.
So, und in diesen Lebewesen und Pflanzen stecken Viren, die sogenannten Zombie-Viren. Und ihr müsst euch das vorstellen, alle, die schon mal TK-Gemüse aufgetaut haben, wissen das. Ja, das wird ja irgendwann da mal reingeschmissen, dann wird das kalt gemacht.
Ja.
Und wenn man es auftaut, schmeckt das eigentlich relativ gut.
Ja.
Und die Nährstoffe sind dummerweise auch noch drin, weil es ziemlich kalt war. Und genauso ist es mit diesen Zombie-Viren. Und die kommen jetzt und holen uns.
Die kommen jetzt. Und wir können da nichts machen gegen, keiner kann was machen.
Aber RWE will Schadensersatz. Ja, super, RWE. Bon Chance.
Oh, viel Glück.
Nee, aber Panik machen, mal wieder zurückfahren.
Stopp.
Weil diese Viren sind im Labor untersucht worden. Und die haben auch noch, wie gesagt, eine gewisse Power. Das Ding ist aber, die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt also direkt auf den Menschen hüpfen, ist relativ unwahrscheinlich. Was aber dummerweise passieren kann und was wir auch schon bei der Corona-Pandemie erlebt haben, dass diese Viren auf Wildtiere hüpfen.
Und von den Wildtieren dann
auf die Menschen hüpfen.
Weil wir natürlich auch mal unsere Tierhaltung und überhaupt, wie wir mit der Natur und mit Tieren umgehen, nachdenken müssen. Oh Mann, ey. Und aber er will den Schaden.
Also, Braunkohle ab.
Naja, klar. Und für die Autos, für mal, stopp, hier ist eine Macke an dem Bagger. Da, ja. Das möchte ich jetzt hier repariert haben, bitte, ja?
Ich will jetzt noch ein paar Good News, liebe Hadi.
Bitte,
zum
ja,
Ende.
Komm, ja.
Sechs Engel für Tarek. Leute, ihr wisst ja, Sechs Engel für Tarek, das ist die Rubrik, in der es endlich nur um die Kardashians geht. Und meine liebe Kylie Jenner hat gestern ein Foto veröffentlicht.
Endlich.
Von ihrem neuen zweiten Baby. Und dieses Baby hieß erst immer Wolf. Mhm. Es war schon klar, dass Kylie und Travis mit dem Namen zuerst sehr zufrieden waren, dann aber nicht mehr ganz zufrieden waren und sich aber noch ein bisschen mehr Zeit gelassen haben, bis sie den perfekten Namen gefunden haben. Jetzt ist das Foto da. Der kleine Süßfratz sieht ja wirklich aus.
Oh, er ist schon sehr
das
niedlich.
Das können die Kardashians halt einfach. Ne?
Der ist schon niedlich.
So süße Kinder. Also die nächste Insta-Karriere, die nächste Model-Karriere, die nächste Content-Creator-Karriere ist quasi schon gemacht.
Jetzt
Sache.
Sag halt, wie er heißt.
Ich frage mich wirklich, wie er heißt. Also heißt er einfach er?
Ich glaube schon.
Ja, weil das E da hinten noch ist.
Ja, ja, ja. Das ist einfach nur für...
Das ist einfach nur chic.
Fancy.
Ja. Einfach nur très chic. Also,
chic.
Das Baby heißt er.
Mhm.
Frage ich mich auch, ob Wolf nicht besser gewesen wäre. Aber auch da, man akzeptiert, was Eltern setzen.
Aber Stormy und er...
Das ist schon süß, stimmt
oder?
Auch wieder. Ja. Ja, das ist schon, das ist schon wirklich süß. Und,
hey, komm, und wenn ich das schon niedlich finde.
Ja. Du kannst jetzt auch nicht alles doof finden, was die machen, weil die machen ja auch süße Dinger, vor allem halt wirklich süße Babys. Und dieser Post hatte gestern 20 Millionen Likes.
Wow. So.
Und Kylie Jenner führt ja, glaube ich, auch vor Kim. Was FollowerInnen auf Instagram angeht. Und sie hat so in der Regel so 3 bis 8 Millionen Likes auf ein Foto. Und 20 Millionen ist natürlich schon, also da hat man drauf gewartet, liebe Hadne Tesfay, auf dieses Foto.
Wow, ich habe gerade geguckt, fast 140.000 Kommentare.
Krass, oder?
Wow.
Ja. Das ging richtig ab.
Ja, heftig.
Aber sag mal, Hadi, in dem Zusammenhang würde mich ja mal interessieren. Ich meine, die beiden haben ja jetzt ewig gedauert, oder bei denen hat es ja ewig gedauert, bis die den Namen hatten für ihr zweites Kind.
Ja.
Wie war es denn eigentlich bei der Namenssuche bei deinen Kindern?
Die standen schon relativ schnell fest. Das Ding ist aber auch, dass du in Deutschland nicht ganz so viel Zeit hast. Also du musst dich relativ schnell entscheiden, wie du die Kinder nennen willst. Ich glaube, 2 Wochen oder so hast du Zeit. Ja, und aber so Faxen wie
das
mit...
Das erklärt viele Namen.
Was machen wir? Wie nennen wir das Kind? Nee, du hast nicht so viel Zeit. Also du musst dann irgendwie dich relativ schnell festlegen und musst es dann irgendwie beim Standesamt musst du es melden. Und genau, deshalb ging das bei uns recht schnell.
Willst du wissen, wie meine Kinder heißen?
Weißt du schon?
Natürlich.
Sag.
Ich weiß alles schon.
Ja,
in meinem Leben.
Sag, wie?
Ich weiß noch nicht, ob ich noch wirklich Kinder haben möchte, weil die ja schon sehr viel Aufmerksamkeit brauchen. Und ich weiß noch nicht, ob ich einem Lebewesen diese Art der Aufmerksamkeit geben möchte, neben mir selber.
Sag, wie heißt
aber, die? Mein eines Kind würde heißen Wilhelm.
Okay.
Nepomuk. Jenai.
Aha.
Weil Wilhelm, so hieß mein Opa,
ja.
Nepomuk, so hieß der Vogel von meiner Oma. Und ich finde Nepi so süß als Spitzname.
Ja,
und Jenai ist mein Urgroßvater es ist der Opa von meinem Papa.
Oh, süß.
Finde ich schön, oder?
Sehr süß, ja.
Und mein anderes Kind könnte Mathilda Mascha heißen.
Auch süß.
Mhm.
Warum?
Und dann bin ich aber auch schon wieder, einfach nur, weil ich es schön finde. Und dann, ihr merkt schon, ich versuche die Wörter Sohn und Tochter die ganze Zeit nicht zu benutzen.
Mhm.
Und das mache ich natürlich aus Gründen, weil ich finde, und da hat meine liebe Freundin Tina, die hoffentlich zuhört, die du ja auch kennst. Du warst ja besessen von ihrem Babybauch.
Ja, ich habe den auch einfach,
Aber
ich habe immer gefragt, ob ich ihn darf.
Aber du hättest auch nicht fragen müssen, weil Tina ist ja so großer Fan von dir. Du hättest sie... Also die war so, hat eine Chesswife, was mich die ganze Zeit an und ich liebe es.
Oh
so
Gott.
War die.
Danke.
Aber pass auf. Die
ich bin keine notorische Grabscherin.
Nein.
Das möchte ich
immer,
mal ganz kurz festhalten.
Die hat sich immer sehr gefreut.
Ich habe immer gefragt, weil ich das auch ganz schlimm finde, wenn man so übergriffig
die
einfach jemanden anfasst. Ja.
Du hättest wirklich übergriffig sein dürfen.
Okay.
Nein, natürlich nicht. Es wäre gar nicht übergriffig gewesen, weil sie hat sich ja wirklich sehr, sehr gefreut. Also was ich jetzt sagen wollte, ist die Tatsache, dass die Kinder von Tina geschlechtsneutrale Namen haben.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich am allercoolsten.
Mhm.
Ich will gar nicht verraten, wie sie heißen. Ich will einfach nur sagen, dass es Möglichkeiten gibt, meine lieben Menschen, euren Kindern Namen zu geben, die geschlechtsneutral sind. Und deswegen würde ich vielleicht auch nochmal meinen Namen überdenken.
Weißt du, was
aber ich mag meine Namen so gerne.
Weißt du, was ich aber bei den beiden sehr interessant fand?
Bei welchen jetzt?
Kylie und Travis.
Ach so, stimmt, um die ging's ja.
Um die ging's ja ursprünglich mal. Und dann was ich sehr interessant fand, ist, dass sie sich ja sehr lange Zeit gelassen haben, das Kind zu zeigen. Ne?
In Kardashian-Zeit?
Ja,
auf jeden Fall.
Sehr lange. Also der ist fast ein Jahr alt.
Der ist 11 Monate, ja.
Ja. Mhm. Und das ist verhältnismäßig lang.
Das ist verhältnismäßig lang. Mir wäre es ja lieber, man würde die ganzen Kardashian-Kinder nicht sehen. Ja. Weil ich das schon wirklich krass finde. Ich finde es krass, wie früh diese kleinen süßen Wesen ungefragt in dieses Leben der Öffentlichkeit geschubst werden.
Mhm.
Und man kann ja wirklich viel über meine liebe Freundin Heidi Klum sagen.
Mhm.
Aber das, was Heidi Klum gemacht hat mit Leni, erst mit 16 Jahren, sie quasi der Öffentlichkeit, also mit dem Wunsch, ich möchte gerne jetzt Model werden, also mit dem Wunsch, ich möchte jetzt selber in die Öffentlichkeit gehen, mit 16 und davor aber alles zu geben, um dieses Kind aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, finde ich, ist in meinen Augen, ich bin kein Elternteil, ich kann nicht für alle Eltern sprechen, ich kann nur darüber sprechen, wie ich es machen würde, ist für mich der richtige Weg.
Für mich auch.
So.
Für mich auch. Ich finde.
Ich mache mir auch Sorgen um diese Kinder und diesen öffentlichen.
Das
Druck,
ist schon sehr öffentlich, was die da durchmachen. Und vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, jetzt gerade bei sowohl bei Kim als auch bei Kylie, als auch bei gefühlt irgendwie allen Kardashian-Männern, sind es ja auch nicht so ganz unproblematische Menschen. Ne? Also sind jetzt nicht so unproblematische Personen.
Wen meinst du jetzt?
Kanye, Travis.
Ach, deren Partner.
Ja,
so.
Die Männer, die Kardashian-Männer, nicht den Rob, also den meine ich nicht, aber die Kardashian-Ehemänner, sagen wir es mal so. Das sind ja nicht ganz unproblematische Typen. Und da schon in so jungen Jahren mit einem Gesicht einfach auch, nicht nur mit einem Namen, sondern auch mit einem Gesicht, diesen Männern, nicht diesen Männern, das ist falsch, aber diesem Stress und den Problemen zugeordnet werden zu können, das finde ich halt tricky.
Ja.
So. Weil da bist du irgendwie, du bist eh nie frei quasi von dem, was deine Eltern, vor allen Dingen, wenn sie so öffentlich sind wie die Kardashians und ihre Ehemänner, du bist eh nie wirklich frei von dem, was sie öffentlich machen. Spätestens, wenn du nicht gerade mit einem ganz anderen Namen und einer anderen Biografie irgendwie aufschlägst, so. Aber dann finde ich das nicht so einfach.
Definitiv. Ich würde, obwohl ich jetzt auch nicht auf Kardashian-Niveau bin, aber selbst auf dem Niveau, auf dem ich mich gerade befinde, würde ich meine Kinder niemals öffentlich zeigen.
Nee.
Also niemals, niemals, niemals. Aber meine Lieben, wen wir auf jeden Fall gerne öffentlich zeigen, ist unsere nächste Gästin. Denn wir sind ja schon am Ende der jetzigen Folge. Was heißt, dass die nächste Folge unsere erste Gästin hier bei uns sein wird in
und
der neuen Staffel.
Ich freue mich sehr auf sie, weil ich
verraten wir schon, wer es ist, ja?
Ja, doch, wir können schon sagen,
es ist
kommt, ja.
Phoenix!
Wuhu!
Die großartige, wunderbare, wunderschönste Phoenix, Moderatorin, Podcasterin, Schauspielerin, Buchautorin, Model, ich kann nicht mehr, jetzt auch Sängerin.
Ja,
Mucke
hat sie mir letzte Woche
auch
erzählt.
Also es gibt ja nichts, was Phoenix nicht macht. Also, liebe Leute, ihr kennt Phoenix, ihr liebt Phoenix und in 2 Wochen sitzt Phoenix hier neben mir. Wer aber nicht hier sitzen wird, ist hat der Testfall, weil die ist unterwegs.
Ich bin remote.
Du musst das remote machen.
Ich muss das remote machen und hoffentlich mit einer besseren Kontrolle über meine Zunge. Aber ich gebe mir Mühe.
Sag bis doch dahin, mal Schlamassel.
Nee, das war, nee, du bist so gemein, ey. Aber komm, ich möchte dich nur daran erinnern, wie toll ich vorhin Spreader gesagt habe.
Das hast du wirklich toll gesagt. Ja. Du hast ja alles toll gesagt.
Ach ja, komm, ich gebe mir Mühe. Was ich euch aber sagen möchte, ist, dass ihr euch auch was vornehmen könnt bis in 2 Wochen, wenn wir uns dann wieder hören. Ihr könnt euch nämlich vornehmen, uns zu abonnieren und eine Bewertung dazulassen.
Ja,
bitte meine aktuelle Sprachhürde da nicht mit reinzurechnen. Lasst uns was da, abonniert uns, teilt alles mit euren Freunden und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Mit der wunderbaren Phoenix.
Wir freuen uns auf euch. Ciao. Bis dann. Tschüss.